Und diese drei Punkte, die sind uns auch sehr wichtig. Die gehören zu diesem Jahresmotto dazu. Und das ist einmal mutig glauben, neue Wege wagen und weitergeben. Und das Weitergeben, das ist ja auch Inhalt unserer Gemeindevision. Ich weiß nicht, könnt ihr die noch? Diese drei Ws, die wir haben? Genau, wohlfühlen, wachsen, weitergeben. Und das heißt, es ist Teil unseres Jahresmottos, das ist Teil unserer Gemeindevision. Es ist aber auch ein ganz klarer Auftrag an jeden von uns als Christen, dass wir die gute Botschaft und das Evangelium weitergeben. Das steht in Matthäus 28, ich denke, jeder kennt diesen Bibelvers. Da steht, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben das auch gerade gehört von der Ursel in dem Interview und ich danke dir sehr, dass du so ehrlich warst, dass uns das doch immer wieder sehr schwer fällt. Ja, wenn sich die Chance ergibt, unseren Nachbarn, unseren Freunden, unseren Kollegen, vielleicht den anderen Eltern im Kindergarten, in der Schule oder irgendjemanden, den wir auf der Straße treffen, diese gute Nachricht weiterzugeben, dann fällt uns das doch immer wieder schwer. Wir reden lieber über unsere Hobbys, über das Wetter, was heute zugegebenermaßen sehr schön ist, da redet man gern drüber, oder über andere Themen, die uns vielleicht leichter fallen, aber eigentlich müssten wir doch vor Begeisterung übersprudeln, oder? Ich meine, wir haben die beste Botschaft, die es auf dieser Welt gibt. Wir haben die beste Botschaft, die den Menschen, die jedem Menschen hilft. Und davon sind wir doch alle überzeugt, sonst wären wir nicht hier. Also eigentlich müssten wir vor Begeisterung übersprudeln, aber häufig tun wir es nicht, sondern wir tun uns schwer. Und die Frage ist, warum ist das so? Und ich habe eine nicht vollständige Auflistung an Punkten. Zwei große Gründe, die ich denke, dass uns daran hindern. Und das erste ist, wir haben Angst vor der Reaktion des Gegenübers. Das heißt, wenn wir mit der guten Nachricht kommen und jemandem erzählen, hey, Gott liebt dich, und er ist so weit gegangen, seine Liebe ist so groß, dass er alles dafür tut, dass er das Wichtigste und das Wertvollste, was er hat, für dich gegeben hat, damit du in Beziehung mit ihm leben kannst, weil das sein größter Wunsch ist, dass du mit ihm in Beziehung leben kannst, dann haben wir Angst, dass uns die Leute vielleicht für ein bisschen verschroben oder seltsam oder falsch abgebogen deklarieren. Und das Zweite ist, wir sind wahrscheinlich auch manchmal einfach unsicher, was wir sagen wollen. Und du hattest es vorhin auch gesagt, es fällt einfach, manchmal fehlen einfach die Worte zu dem, was wir den Menschen eigentlich an guter Botschaft geben wollen. Und ich glaube, dass diese Punkte unmittelbar miteinander zusammenhängen. Ich habe ein Gegenbeispiel, ich arbeite bei einem Schienenfahrzeughersteller in Mannheim und ich mache diesen Job sehr gerne. Ich finde dieses Produkt super interessant und ich kann stundenlang darüber erzählen. Und ich erzähle das auch Menschen, obwohl sie es gar nicht interessiert. Ja? Und aber am Ende hören die meisten, also es hören Leute dann auch begeistert zu und die interessiert es. Und ich habe aber relativ wenig Hemmungen darüber zu sprechen. Aber warum ist das so? Ich glaube, weil ich den Kern meiner Arbeit kenne, weil ich die Grundlagen meiner Arbeit erkenne und weil ich gut darüber reden kann. Weil ich weiß, was ich meistens weiß, was ich tue. Und das auch ganz gut erklären kann. Und dann fällt mir das leicht, darüber zu reden, selbst wenn die Leute am Anfang vielleicht so ein bisschen skeptisch sind. Ja? Und wir wünschen uns als Gemeindeleitung, wir haben das auch aufs Herz gelegt bekommen, dass uns als Gemeinde, dass uns das genauso leicht fällt, über unseren Glauben zu reden und dass wir genauso begeistert sind, wenn wir über unseren Glauben reden, wie wenn wir über andere Themen reden, wie das Wetter oder die Arbeit. Und um uns dann ein Stück weit vielleicht ein bisschen mehr zu schulen, das hat Erich auch gerade schon angedeutet, werden wir uns in den nächsten 4 Wochen nochmal die Grundlagen unseres Glaubens anschauen, uns davon vielleicht neu begeistern lassen und auch vielleicht ein bisschen sprachfähiger werden, dass wir es schaffen, den Leuten, die Gott nicht kennen, in relativ einfachen Worten die Kernbotschaften unseres Evangeliums weiterzugeben. Und wir hangeln uns da an einem Programm lang. Das hat Campus für Christus entworfen, schon vor vielen, vielen Jahrzehnten. Und das wurde immer wieder modernisiert, nicht von den Inhalten, aber vom Auftritt. Und dieser Rahmen heißt The Four, weil er die vier Kernbotschaften des Evangeliums auf den Punkt bringt. Und diese vier Kernbotschaften, das sind erstens, Gott liebt mich oder Gott liebt dich. Das zweite ist, ich lebe getrennt von Gott. Das dritte, Jesus gab alles für mich. Und das vierte, will ich mit Jesus leben. Das sind die vier Punkte, die wir uns die nächsten Wochen anschauen. Und wir haben, damit wir uns immer wieder daran erinnern, und zwar nicht die nächsten vier Wochen, sondern auch darüber hinaus, haben wir Armbänder besorgt. Die dürft ihr euch nachher nach dem Gottesdienst mitnehmen. Genau, am Arm sehen die so aus. Die gibt es in verschiedenen Größen, verschiedenen Farben. Ich bin mir sicher, da ist für jeden was dabei. Genau, die sind hinten an dem Tisch. Dürft ihr euch nachher gerne mitnehmen. Wir werden euch außerdem für die Hauskreise oder für die Nacharbeit, wenn ihr selber nochmal drüber nachdenken wollt, Material von den Predigten mit den Bibelstellen, mit den wichtigsten Aussagen und weiterführenden Links zur Verfügung stellen. Das findet ihr auf der Homepage. Ich habe hier einen QR-Code. Genau, jetzt bitte nicht schauen, weil das nimmt alles die ganze Spannung weg. Genau, aber vielleicht können wir den nach dem Gottesdienst nochmal einblenden. Ansonsten steht der Link auch oben, der ist relativ einfach. Unter the-for-material oder material. Genau, da könnt ihr einfach drauf schauen und da sind dann die Inhalte entsprechend aufgeführt. Und wir werden am 2. Mai ein Seminar haben, wo wir uns nicht um das, was wir weitergeben, kümmern, sondern um das, wie können wir die Menschen erreichen, die in unserem Umfeld leben. Dieses My Friends Seminar, dazu auch eine ganz herzliche Einladung. So, Einleitung vorbei. Wir fangen heute mit dem ersten Thema an. Gott liebt dich. Und ich starte diese Predigt mit einer Aussage oder mit einer Zusage an dich. Gott liebt dich. Er hat dich wunderbar gemacht und er hat dich einzigartig geschaffen. Er hat dich wertvoll gemacht und er hat wahnsinnig tolle Gaben in dich hineingelegt. Das ist eine Wahrheit. Und vielleicht glaubst du es mir nicht. Vielleicht fühlst du dich heute gar nicht so und denkst so, oh, der Typ mit der Kappe da vorne, der erzählt mir irgendwas, aber ich fühle das gar nicht so. Im Moment ist mein Leben komplett am Ende. Ich habe keine Ahnung, wovon der da redet, aber vielleicht geht es ihm ja gut. Aber ich möchte es dir trotzdem zusprechen. Du bist geliebt, du bist wertvoll und du bist wunderbar. Und in den nächsten Minuten werde ich versuchen zu erklären, warum ich mir da so sicher bin. Wir werden gemeinsam in die Bibel schauen. Wir schauen uns ein bisschen an, worüber denn dieser Wert und was uns liebenswert macht, zurzeit durch die Welt irgendwie definiert wird und was der große Unterschied ist zu dem, was wir als Christen glauben dürfen. Genau. Wenn du diesen Spruch hörst oder diese Zusage hörst, du bist geliebt, du bist wertvoll, gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie man reagiert. Erstens sagt man, ja, ich weiß es, das finde ich auch richtig gut. Und dann herzlichen Glückwunsch, Halleluja, das ist sehr schön. Aber wenn es dir schlecht geht, wenn vielleicht die äußeren Umstände in deinem Leben dazu führen, dass du das gerade nicht fühlst, dass du das nicht glauben kannst, dann ist das natürlich auch sehr schlimm. Vielleicht schaust du dir andere Menschen an und denkst, hey, das Leben, das läuft so viel besser bei denen. Die haben so viel mehr Erfolg. Bei denen läuft gerade alles geradlinig. Die können einfach das Leben genießen und ich kann es überhaupt nicht. Dann ist das natürlich sehr großes Leid. So, und die Frage ist aber, die wir uns heute stellen werden, was bestimmt unsere Liebenswürdigkeit? Was macht uns würdig, geliebt zu werden? Und wenn wir uns so die Gesellschaft anschauen und die Welt anschauen, dann ist es ja relativ klar, was uns irgendwie liebenswürdig macht, was unseren Wert definiert. Und ich habe mal ein bisschen geYouTubed, sage ich mal so, und habe ein paar Werbeclips rausgesucht, die so sagen, beziehungsweise die genau darauf anspielen. Und den ersten, den schauen wir uns jetzt an.
Schon mit 14 Jahren habe ich gewusst, dass ich nicht wie mein Vater in einem schlecht bezahlten Job enden will. Als Buchhalter, um dann mit meinem Sohn in einem alten Golf zur Schule zu fahren. Ich wollte auf der Seite der Gewinner stehen. Also studierte ich Wirtschaft und angewandte Mathematik an der Harvard University und wurde erfolgreicher Investmentbanker an der Wall Street. Doch das war mir noch lange nicht genug. Daher entschied ich mich für den Weg als Unternehmer und Investor. Geht noch weiter. Ich will etwas in der Welt hinterlassen. Deshalb werde ich bis 2035 zumindest 135.000 Menschen lehren, wie Wirtschaft und Finanzen funktionieren, um sie somit zu Millionären zu machen. Um dann mit den Besten feiern zu können, würde ich bis dahin meinen eigenen Investmentbank-Tower errichten. Mein Name ist Gerald Hörhan, ich bin der Investmentpunk.
Genau, der Investmentpunk. Spannender Typ. Ich finde die Aussage, die er ganz am Anfang in diesem Video trifft, schon sehr bezeichnend. Ja, der hatte einen Vater, der war Buchhalter, hat ihn mit seinem alten Golf zur Schule gefahren und er sagt, das, was ich auf jeden Fall nicht will, ist ein Job, in dem ich nicht genügend Geld bekomme, ein Job, in dem ich mir nur einen alten Golf leisten kann, wobei je nach Alter des Golfes ist es vielleicht dann auch schon wieder gut. Und ich möchte nicht, dass ich, vielleicht wenn er Kinder hat, das weiß ich nicht, dass meine Kinder von einem Vater, der kein Geld hat, zur Schule gebracht werden, weil das ist ja peinlich. Die denken dann, was für ein Versager, der hat nur so einen 0815 Bürojob, sitzt morgens an seinem Schreibtisch, an seinem Computer, abends um 4 geht er nach Hause und am Ende des Monats hat er kein Geld auf dem Konto. Das ist ja die Aussage, die er trifft. Und ich glaube, das ist auch die Grundlage von dem, was danach alles kommt. Dass er sagt, hey, ich will besser sein als mein Vater. Ich will erfolgreicher sein. Ich will mehr Geld haben. 135.000 Leute zu Millionären machen. Meinen eigenen Turm haben, in dem ich Partys feiere. Deswegen muss er die anderen zu Millionären machen, dass er Besucher für seine Party hat vielleicht. Weiß ich nicht. Aber er möchte auf keinen Fall so sein wie sein Vater. Er möchte nicht so wie ein Loser sein. Und er baut seinen ganzen Wert, seinen ganzen Wert seines Lebens darauf auf, dass er erfolgreich ist, dass er viel Geld verdient, dass andere Leute durch ihn viel Geld verdienen und durch Schulungen er wieder mehr Geld verdient und dass er am Ende einen Riesenturm hat, ein schönes Auto hat, was davor steht, mit dem er dann seine Kinder zur Schule bringen kann, damit alle sehen, hey, der Typ hat es wirklich geschafft, der ist erfolgreich und damit sagen, was ein krasser Typ. Darüber definiert er seinen Wert. Vielleicht geht es uns manchmal genauso. Vielleicht definieren wir unseren Wert auch über unsere Arbeit, dass wir am Ende des Monats viel Geld haben, dass unser Auto schön ist, mit dem wir fahren, dass wir ein Riesenhaus haben mit einem Pool im Garten, was weiß ich. Und dass wir denken, hey, wenn die Leute zu mir nach Hause kommen, dann sollen sie sehen, uns geht's wirklich gut. Die Frage ist, wenn wir das haben, wenn es uns wirklich gut geht, wir viel Geld haben, wir so ein Haus haben, was passiert denn dann, wenn ein Investment mal schief geht? Wenn ich meinen ganzen Wert daraus definiere, dass ich viel Geld habe, dass ich erfolgreich bin und dann geht so ein Investment schief, mein ganzes Geld ist futsch. Das Haus muss versteigert werden, die Autos müssen alle verkauft werden und auf einmal sitze ich da. Und dieser Zustand, aus dem der Wert hier gezogen wird, der verändert sich einfach. Der kann morgen komplett anders sein. Börsencrash, was weiß ich was. Aber auf einmal ist er anders. Und dann muss man wieder mehr arbeiten, dann muss man wieder mehr und man muss. Man kommt in so eine Abhängigkeit rein. Und das ist natürlich super anstrengend. Aber vielleicht denkst du, okay, so den Wert über das Materielle zu definieren, da sind wir natürlich als Christen, wissen wir, dass das nicht der richtige Weg ist. Ich habe noch einen anderen Werbeclip mitgebracht.
Ich gebe mich nie zufrieden. Ich gebe immer mein Bestes. Und das sieht man mir an. Wenn verantwortungsvolles Handeln einen Mann definiert, macht mich das zu einem Mann unserer Zeit. Ein Mann rennt nicht. Er bewahrt Haltung. Ich bin mehr als ein Mann mit einem festen Händedruck und guter Arbeit. Sorgfalt und Einsatz lautet mein Motto Tag für Tag. Das sieht man an meinen Taten. Bleib dir selber treu. Und du wirst erfolgreich sein. Das macht mich zu einem Mann unserer Zeit. Boss Bottled. Fragrance for Men.
Ich bin ehrlich, den Zusammenhang von den Aussagen mit dem Parfüm habe ich noch nicht verstanden, aber darum geht es auch gar nicht. Aber richtig gut, oder? Wenn man dem so zuhört, dem Gerard Butler, dann denkt man so, ja Mann, ein Mann unserer Zeit, der ist verantwortungsbewusst, er rennt nie, was auch immer das bedeuten soll. Er macht gute Arbeit, er hat mehr als einen festen Händedruck und man sieht an seinen Taten, wie gut er ist. Alles Eigenschaften, die man sich eigentlich wünscht, oder? Wo man denkt, hey, dieser Typ, der ist richtig gut, kann sogar seine Krawatte binden. Und es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dass diese Denkweise darauf, auf diesen Eigenschaften, auf meiner Persönlichkeit, auf dem, was ich leiste, auf dem, wie ich nach außen wirke, meinen Wert aufzubauen, das ist das, wo wir als Christen und wo ich mich ganz persönlich, wo ich eher in Gefahr laufe, da reinzurutschen, als vielleicht das Materielle. Das soll nicht bedeuten, dass ich niemandem Erfolg gönne, dass ich niemandem gönne, sag ich mal, auch von seiner Persönlichkeit, von seiner Außenwirkung her gut zu sein. Darum geht es gar nicht. Aber ich glaube, wenn wir unseren Wert darauf aufbauen, wie wir nach außen wirken, dass wir Erfolg haben, dass wir nie rennen, warum auch immer, dann werden wir nie glücklich werden, nie wirklich glücklich werden. Weil, was ist denn, wenn das mal nicht funktioniert? Wenn meine Handlung auf einmal, wenn ich zu anderen Menschen, wenn ich auf einmal nicht verantwortungsbewusst umgehe, weil ich irgendwie ein Thema habe, wo ich völlig daneben lang. Wenn ich mal die Haltung nicht bewahre, sondern sehr ungeduldig werde. Was macht mich dann liebenswert? Und das ist die Kernfrage, worüber wir heute so ein bisschen nachdenken. Was macht mich liebenswert? Was macht dich liebenswert? Das heißt, was macht dich wert, geliebt zu werden? Wie gehst du mit deinem Wertebedürfnis um? Und wer hat dir das Recht zuzusprechen, wie du sein musst, was du brauchst, um geliebt zu werden? Genau, wie gehst du mit deinem Wertebedürfnis um? Handelst du vielleicht aus einem Mangelgefühl heraus? Fühlst du dich nicht wertvoll und versuchst dir durch Taten oder Dinge oder über dein Verhalten, deine Außenwirkung mehr Wert zu schaffen? Oder suchst du krampfhaft nach Anerkennung und Bedeutung? Oder vielleicht die andere Seite, du bist so selbstbewusst und du bist dir deines Wertes immer bewusst, vor allem dem Wert, dass du mehr wert bist als andere. Auch gefährlich. Aber in beiden Sachen, in beiden Dingen macht man seinen Wert von äußeren Umständen abhängig. Aber ich glaube, dass in jedem Menschen von uns das Bedürfnis ist, und zwar das sehr große Bedürfnis ist, geliebt zu werden, weil wir sind. Dass wir geliebt werden aufgrund unseres Seins. Nicht, weil wir so sind, weil wir das haben, weil wir irgendwie viele Freunde haben, viele Autos oder sowas, sondern ich möchte geliebt werden, weil ich bin. In meinem tiefsten Innern, in meinem tiefsten Sein. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Und zwar in der Bibel, im 1. Johannes 4, Vers 8 und 9 steht drin, Gott ist Liebe. Es geht noch ein Stück weiter und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das heißt, wenn du auf der Suche nach der Liebe bist, steht hier Gottes die Antwort. Denn Gott ist Liebe. Und hier steht nicht, Gott liebte, Gott wird lieben, Gott hat geliebt, Gott entscheidet sich, dich zu lieben, sondern es steht da, Gott ist Liebe. Das heißt, Gott ist von seinem gesamten Wesen her Liebe. Und er entscheidet sich nicht, uns zu lieben, sondern er liebt uns immer, weil er Liebe ist. Das ist unverrückbar. Und deswegen können wir uns darauf auch verlassen. Ja. Und was diese Liebe wirklich in aller Tiefe bedeutet, das können wir nur im Zusammenhang mit dem Kreuz erkennen. Daran, dass Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat und dass er für uns gestorben ist. Da möchte ich aber nicht zu weit vorgreifen, da dürft ihr dann in 3 Wochen dem Jürgen genau zuhören. Und dieser Gott, der Liebe ist, der hat jeden von uns erschaffen. Der hat dich erschaffen, der hat mich erschaffen, der hat auch deinen Arbeitskollegen erschaffen, der hat vielleicht auch den Nachbarn erschaffen, der sich immer beschwert, dass du zu laut Musik hörst. Aber der hat jeden Menschen erschaffen. 1. Mose 27 steht, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, Gott hat uns geschaffen und er hat uns nicht einfach geschaffen wie die Tiere, jedes nach seiner Art, sondern er hat uns geschaffen als sein Abbild. Das heißt, der Mensch wurde geschaffen als Abbild von dem Gott, der in seinem gesamten Wesen Liebe ist. Und das ist, denke ich, auch der Grund, warum wir Menschen uns nach dieser Liebe sehen, warum wir nicht ohne diese Liebe zu uns als der wir sind, zu unserem Sein leben können. Forscher und Forscherinnen der Harvard University haben in einer Langzeitstudie versucht herauszufinden, was Menschen wirklich glücklich und gesund macht. Und das ist super spannend. Die haben mehrere hundert Menschen, so an die 800 waren das, über 85 Jahre begleitet. Das heißt, die haben irgendwann in den 30er Jahren angefangen mit knapp 800 Menschen verschiedener Herkunft. Das heißt, sehr erfolgreiche Menschen, die in reiche Familien geboren worden sind, auch sehr arme Menschen, die in arme Familien geboren worden sind. Und haben die über 85 Jahre begleitet und haben versucht herauszufinden, was macht diese Menschen wirklich glücklich und was macht diese Menschen gesund. Und herausgekommen ist, sehr spannend, dass die Teilnehmer, die in guten zwischenmenschlichen Beziehungen lebten, deutlich glücklicher, aber auch deutlich gesünder waren als die, die keine guten zwischenmenschlichen Beziehungen hatten. Und sie lebten sogar länger. Einen Grund haben sie nicht gefunden, aber ich glaube, der Grund, den sehen wir hier in dem Vers. Wir sind geschaffen nach Gottes Ebenbild, nach dem Abbild eines Gottes, der in seinem gesamten Wesen Liebe ist. Und deswegen brauchen wir auch die Liebe und müssen die Liebe auch weitergeben. Und wenn wir diese Liebe erfahren, selbst von zwischenmenschlichen Beziehungen, die nie perfekt sein werden, dann tut uns das gut. Genau, Gott liebt dich, egal was du tust, egal wie du aussiehst und egal ob du Geld oder Ansehen hast oder nicht. Und in 1. Johannes 4, Vers 19 steht, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Super mutmachend, oder? Ich meine, wir müssen gar nichts tun. Wir müssen noch nicht gut sein, wir müssen noch nicht, was weiß ich, was erfolgreich sein oder sowas. Gott liebt uns schon, weil er hat uns zuerst geliebt. Ich sehe gerade, das ist der falsche Vers. Ups. Genau, aber 1. Johannes 4, Vers 19 steht, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, egal wie dein Leben verläuft, egal ob du gerade liebst oder nicht liebst, egal ob du erfolgreich bist oder nicht, Gott hat dich zuerst geliebt. Und es gibt keinen Punkt in deinem Leben, an dem Gott sagt, hey, heute entscheide ich mal mich, dich zu lieben. Oder ich entscheide mich eben nicht, dich zu lieben. Sondern Gottes Liebe ist immer da. Er liebt dich von Anfang an. Er hat dich zuerst geliebt. Und er entscheidet sich nicht, dich zu lieben. Er liebt dich immer. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Vers, Römer 5, Vers 8. Ich glaube, wenn du die Folie... Ja, genau. Da steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Da habe ich wohl die Verse vertauscht, genau. Das heißt, er hat seine Liebe schon bewiesen, als wir noch gar nicht mit ihm leben wollten, als wir ihn noch nicht gekannt haben. Ja, Sünde bedeutet nicht in Beziehung mit Gott leben. Auch dazu darf ich auf die nächste Predigt verweisen, nächsten Sonntag. Das heißt, kommt, wenn euch das interessiert. Aber was in dem Satz steht, ist so schön. Das heißt, Gott liebt dich, auch wenn du ihn noch nicht kennst. Wenn du nicht in einer Beziehung mit ihm lebst, wenn dein Leben gerade den Bach runtergeht oder dein Leben super verläuft, wenn du gerade richtig viel Mist erlebst oder gerade richtig happy bist, Gott liebt dich. Wenn du in Familienverhältnissen bist, die kaputt sind, wenn du keine zwischenmenschlichen Beziehungen hast, die funktionieren in deinem Leben, Gott liebt dich trotzdem. Und wenn du in einer Familie lebst, wo alles glücklich ist, wo sich alle gut verstehen, wo es keinen Streit gibt, herzlichen Glückwunsch, aber Gott liebt auch dich. Die eigentliche Aussage in dem Satz, die finde ich aber richtig gut. Wir können uns Gottes Liebe nicht verdienen. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, und er liebt uns, wenn wir keine mehr sind. Aber Gott liebt uns, egal was wir tun. Wir können uns seine Liebe nicht verdienen. Das ist am Anfang von unserem Glaubensleben, ist uns das, glaube ich, relativ klar. Aber vielleicht wird es nicht mehr so klar, wenn wir ein paar Jahre mit Gott unterwegs sind. Vielleicht fallen wir dann in so ein Thema rein, dass wir immer besser sein müssen. Wir müssen jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Wir müssen jeden Tag eine halbe Stunde stille Zeit machen, weil sonst liebt uns Gott vielleicht nicht mehr so. Das ist nicht der Fall. Gott liebt dich trotzdem. Wir können es uns nicht verdienen, Gott zu lieben. Vielleicht zweifelst du daran, weil du denkst, hey, in meinem Leben habe ich zu viele Fehler gemacht, da ist zu viel schiefgelaufen, ich bin zu oft von Gott weggelaufen, ich habe Gottes Liebe nicht verdient und deshalb bin ich nicht liebenswert. Der erste Teil des Satzes ist richtig. Du hast Gottes Liebe nicht verdient, die hat niemand. Aber du bist liebenswert, weil Gott dich liebt, weil Gott Liebe ist und weil er dich erschaffen hat. Und er liebt dich trotz all deiner Fehler, trotz allem, was falsch läuft. Und das ändert sich nie. Das Einzige, was wir machen können, ist uns dafür zu entscheiden oder dagegen. Auch dazu werden wir mehr hören in ein paar Wochen. Und egal, welche Anstrengungen wir unternehmen, es wird nie reichen, dass wir aus eigener Kraft Gottes Liebe verdienen. Ein ganz wichtiger Satz ist in dem Zusammenhang, Gott liebt dich nicht, weil du liebenswert bist, sondern du bist liebenswert, weil Gott dich liebt. Ganz wichtiges Prinzip, Gott liebt dich, aber Gott liebt dich nicht, weil du liebenswert bist, weil du besonders erfolgreich bist, weil du besonders toll bist, weil du von deiner Persönlichkeit her so bist, wie man sich einen Superchristen in der Bibel vorstellt oder einen guten Menschen vorstellt, sondern du bist liebenswert, weil Gott dich zuerst geliebt hat. Das geht nicht um Leistung, das geht nicht darum, Gesetze einzuhalten, es geht auch nicht darum, so viel Geld wie möglich zu verdienen, sondern Gott wird dich immer lieben. Diese Liebe ist unendlich und sie ist zuerst da. Gott liebt dich nicht, weil du liebenswert bist, sondern du bist liebenswert, weil Gott dich liebt. Ich möchte es an einem kleinen Beispiel machen. Ich habe hier einen 20-Euro-Schein. Der ist ganz frisch aus der Druckerei, also glaube ich. Und der sieht richtig gut aus. Ja. Und ich glaube, der Jörg hat vorhin Kollekte eingesammelt, den hätte er vielleicht so gerne in seinem Kollektenbeutel. Oder? Ja, er nickt. Genau. Und vielleicht denkst du, ja, das ist ja logisch, dieser Schein, der 20 Euro wert, ist 20 Euro wert, das ist ein bisschen, also einiges an Geld, so. Aber der sieht ja auch gut aus. Und in die Falle rutschen wir, glaube ich, als Menschen auch relativ leicht. Ja? Wir sehen gut aus, uns geht's gut, wir sind erfolgreich, also sind wir wert. So, wenn ich jetzt den Schein nehme und ihn zerknicke, dann hat er so ein paar Falten. Jörg, würdest du den immer noch nehmen? Gut, weil der sieht zerknittert aus, wie viele von uns auch, äußerlich oder innerlich. Aber er ist immer noch 20 Euro wert. Ich kann den Schein nehmen, ich kann ihn einreißen. Würdest du ihn immer noch nehmen? Jörg wird ihn immer noch für die Kollekte nehmen, weil er ist immer noch 20 Euro wert. Vielleicht fühlst du dich auch, als hätte es in deinem Leben so einen Riss gegeben. Aber der Wert von dir, der ändert sich nicht. Weil Gott liebt dich nicht, weil du liebenswert bist, sondern du bist liebenswert, weil Gott dich liebt. Kann sogar sein, dass ich den zerreiße, zerknicke und drauf rumtrampel. Ja? Jörg, würdest du ihn trotzdem noch nehmen? Also abgesprochen war das, du begeistert nickst. Genau. Der Wert von dem Schein hat sich nicht verändert. Und das ist für jeden von uns genauso, okay? Wir können einen Riss in unserem Leben haben. Wir können das Gefühl haben, alle anderen Menschen trampeln sich auf uns rum, aber unser Wert verändert sich nicht. Bei diesem Schein ist das, weil Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank unterschrieben hat, dass der Wert dieses Scheines 20 Euro ist. Und bei dir ist es, weil Gott unterschrieben hat. Er hat gesagt, du bist mein Kind, ich liebe dich. Und Gott hat dich einzigartig gemacht. Er liebt dich so, wie du bist. Er hat auf dir unterschrieben, dass du wertvoll bist, dass du liebenswert bist, dass du es wert bist, geliebt zu werden. Und diese Liebe, die kann dir Gott geben. Und diese Liebe von Gott, die füllt dich aus. Ja, du bist voll mit Werten, die Gott in dich hineingelegt hat. Du bist wertvoll. Und Gott hat dich unfassbar viel in dich investiert, damit du so bist, wie du bist. Und er kennt dich durch und durch. Gott liebt dich nicht, weil du liebenswert bist, sondern du bist liebenswert, weil Gott dich liebt. Und das ist die Grundlage von allem. Bei all den Predigten, die wir die nächsten Wochen hören zu dem Thema The Four, ist Gottes Liebe immer die Grundlage. Und vielleicht fragst du dich, ja, aber wenn Gott mich immer liebt, wieso fühle ich mich dann manchmal nicht so? Wieso gibt es immer noch Neid? Wieso gibt es immer noch Missgunst? Wieso gibt es Egoismus? Wieso gibt es Kriege in der Welt? Und da darf ich auf die Predigt nächste Woche verweisen, wo das vielleicht ein bisschen angedeutet wird. Aber das ändert nichts an der Grundlage. Gott liebt dich, aber Gott liebt dich nicht, weil du liebenswert bist, sondern du bist liebenswert, weil Gott dich liebt. Amen. Wir werden jetzt in die Anbetungszeit starten und dieses Mal starten wir etwas anders. Und zwar werde ich dir zuerst einen Liebesbrief von Gott an dich mit biblischen Wahrheiten vorlesen. Ihr könnt euch zurücklehnen, das genießen, die Augen schließen und diese Wahrheiten einfach aufnehmen. Mein Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Und ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben würdest. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Menschen, die mich nicht kannten, haben mich in falscher Weise repräsentiert. Ich bin nicht weit weg von dir oder zornig auf dich, denn ich bin die Liebe in Person. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde es je könnte. Ich bin der vollkommene Vater. Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. Ich stille alle deine Bedürfnisse und sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist für mich ein kostbarer Schatz. Ich wünsche mir zutiefst, dich fest zu gründen und deinem Leben Halt zu geben. Ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, werde ich mich von dir finden lassen. Habe deine Freude an mir. Ich will dir das geben, wonach du dich sehnst. Ich selbst habe diese Wünsche und Sehnsüchte in dich hineingelegt. Ich kann viel mehr für dich tun, als du es dir denken kannst. Ich bin derjenige, der dich am meisten ermutigt. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Jesus spiegelt mein Wesen in vollkommener Weise wider. Er kam auf diese Welt, um zu zeigen, dass ich nicht gegen dich bin, sondern für dich. Er kam, um dir zu sagen, dass ich deine Sünden nicht länger anrechne. Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt werden können. Sein Tod war der extremste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, empfängst du meine Liebe. Nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Merkst du nicht, dass ich vor deiner Tür stehe und anklopfe? Komm nach Hause, damit wir die beste Party feiern können, die der Himmel je gesehen hat. Ich war schon immer dein Vater und werde immer dein Vater für dich sein. Ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich.